Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Get it.
Get it. Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbanausen.
Herzlich willkommen zu unserer 5. Folge unseres Podcasts Mythos und Wahrheit.
Yippie! Herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Ich bin Steffi Ostendorf.
Und ich bin Sari Mons. Das ist eine Lüge. Ich bin Sarah Mons. Irgendwann werden wir das noch auflösen.
Vielleicht.
Vielleicht.
Heute ist nicht der Tag dafür.
Richtig.
Wow, wir machen schon unsere 5. Folge, Sari.
Ja. Und wir haben immer noch Leute, die uns zuhören, die uns bestärken. Es wäre super, Hammer, wenn ihr vielleicht unseren Podcast auch abonnieren würdet.
Genau, in euren Podcast-Apps wäre es Hammer, wenn ihr uns abonnieren würdet.
Ultra cool.
Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, ein kleiner Schritt für euch, der für uns die ganze Welt bedeutet.
Oh, du bist so sweet.
Ich habe übrigens eine Nachricht gekriegt darauf, dass wir zugegeben haben, dass wir kein Paar sind.
Ja.
Von Dorian.
Oh, von Dorian. Ja, Dorian hat mich heute nochmal darauf angesprochen, wer das gefragt hat.
Ach so, ja, das werde ich jetzt hier im Podcast nicht lostreten.
Ich konnte es ihm auch nicht sagen. Vielleicht sollte er dich privat anschreiben.
Ja, Dori, schreib mich privat an. Er hat aber schon gesagt, dass eine Welt für ihn zusammengebrochen ist, als er das erfahren hat.
Ich weiß.
Und für alle, die Dorian nicht kennen, er wohnt direkt unter Sarah.
Ja, nicht direkt, schräg.
Schräg. Umso besser.
Ja. Für alle Beteiligten.
Gut, Sari.
Ja.
Wir haben den Zuhörenden gesagt, sie sollen uns abonnieren.
Das haben wir.
Wir haben ihnen gesagt, dass sie ihren Freunden sagen sollen, dass sie uns abonnieren sollen.
Richtig.
Das haben wir eigentlich nicht, aber hiermit sozusagen schon.
Ja. Dann können wir jetzt auch starten, oder?
Dann können wir jetzt starten. Sarah ist heute dran und ich freue mich total auf das, was du heute vorbereitet hast und überlasse dir nun sehr gerne die Bühne.
Ja, auch hier sind wir wieder sehr kulturbanausisch unterwegs, wir beide, musste ich heute schon feststellen.
Also vor allem ich bin hier komplett kulturbanausisch unterwegs. Ich hatte absolut gar keine Ahnung von deinem Thema und zwar noch viel weniger Ahnung, als ich hätte haben sollen als klassischer Archäologe.
Aber ich...
Als klassische Archäologin.
Richtig. Ich habe ja auch keine Ahnung gehabt und ich hätte Ahnung haben sollen irgendwann während meines Bachelorstudienganges.
Vielleicht klären wir erstmal auf, es geht um
genau.
Ägypten.
Ägyptischer Schöpfungsmythos ist heute dran.
Und Sarah hat tatsächlich Ägyptologie im Nebenfach studiert. Und hier möchte ich eine Sache sagen,
halt,
die
stopp. Ich hatte das nicht im Nebenfach, ich hatte nur einige Module.
Ah, okay. Ja, ach so, ich kenne den Unterschied nicht so richtig, weil ich nicht Bachelor studiert habe. Aber die Leute, die ich kenne, die Ägyptologie im Nebenfach studiert haben oder als B-Modul, ja. Keine Ahnung, wie das heißt mit diesem Modul, die haben alle berichtet, was, glaube ich, wahrscheinlich bestätigen wirst, nämlich, dass man denkt, geil, wir machen hier so eine richtig tolle, spannende Kultur und am Ende lernen die genau drei Sprachen, nämlich Altägyptisch, Mittelägyptisch und Neuägyptisch?
Ich weiß es nicht, ich hatte nur Mittelägyptisch und das hat mir gereicht. Vielleicht hier nochmal kurz der Hinweis, dass, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Altgriechisch und Mittelägyptisch, ich würde mir tatsächlich, glaube ich, nochmal Altgriechisch antun und das war schon mein Tod.
Ja, es war auch mein Tod. Nicht so sehr wie deiner.
Ja, du hast einen Traum davon.
Ja, stimmt. Mich verfolgt es dafür immer noch. Und ich sag, dass ich mein Graecum gemacht habe, ist, glaube ich, 10 Jahre her, mindestens. Mein Studienabschluss ist 10 Jahre her. Das heißt, mein Graecum wird 11 Jahre her sein. Ich träume trotzdem manchmal noch, dass ich aus irgendwelchen Gründen zu spät zu meiner Altgriechisch-Klausur komme.
Wobei, ich hatte letztens auch einen ein Altgriechisch-Prüfungstraum. Und ich war noch nie so froh in meinem Leben, dass ich aufgewacht bin und diese Scheiße.
Das ist echt das Geilste, aus diesen Träumen aufzuwachen. Mhm. Dann, und zu denken, nein, du hast Altgriechisch bestanden. Nein, Stefanie, du hast Abitur. Nein, Stefanie, heute Nacht musst du nicht in ein Flugzeug steigen, um vor Dinosauriern zu fliehen.
Weird, aber okay. Ja, der ägyptische Schöpfungsmythos.
Ja. Geil, freue mich richtig drauf. Mhm. Ich kenne mich absolut nicht aus mit Ägypten. Ich kenne mich absolut nicht aus mit der ägyptischen Mythologie. Freue mich echt drauf.
Same.
Cool.
Also, für alle Kulturbanausen da draußen versuche ich das Ganze jetzt so einfach wie möglich zu erklären, was da abgeht. Aber als kleiner Disclaimer, es ist viel, es sind viele Narben, die folgen werden. Ja, aber zu Beginn ein paar einführende Worte.
Sehr gerne.
In der ägyptischen Mythologie existiert kein einheitlicher Schöpfungsmythos. Es gab nämlich mehrere wichtige Kulturzentren.
Und jedes dieser Kultzentren hatte einen eigenen Schöpfungsmythos.
Ja. Ich nenne mal kurz die Städte. Und zwar gab es Heliopolis, Hermopolis und Memphis. Und jede dieser Städte entwickelte eben so eine eigene Vorstellung, wie die Welt entstanden ist. Heute werde ich mich aber mit der Götterneuenheit von Heliopolis beschäftigen. Beziehungsweise ihr jetzt auch. Denn ihr hört zu.
Man sagt ja, dass in Heliopolis auch die Götter entstanden sind. Und deswegen, oder? Das sagt man doch.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz coole Idee, dass du Heliopolis ausgewählt hast. Finde ich geil.
Ich glaub,
gefällt
so
mir gut.
Als Gesamteindruck und Einstieg ist es nicht verkehrt. Kurz zu Heliopolis selbst. Wo liegt Heliopolis überhaupt? Kann man sich fragen.
Frage ich mich zum Beispiel.
Ja. Ich musste auch recherchieren. Das befand sich damals nordöstlich von Kairo. Also heute eigentlich auch noch, aber mittlerweile gehört es zu Kairo dazu. Und zu diesem Mythos gibt es eine Schriftrolle, allerdings nicht aus dem Mittleren Reich, sondern aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und in dieser Schriftrolle, das ist das Besondere, berichtet uns der Schöpfungsgott Atum in der Ich-Form, wie das Ganze abgelaufen ist.
Okay, das ist interessant. Der Schöpfungsgott heißt Atum.
Genau.
Okay, sagt mir gar nichts.
Atum ist der erste wichtige Name, den ihr euch merken müsst.
Okay.
So. In der ägyptischen Vorstellung von Heliopolis gab es, wir kennen's alle, ein
Warte, ich möchte raten. Okay,
oh, sorry.
Ah, das hätte ich auch geraten, na klar.
Ja, ein Urwasser, das hatte Namen, und zwar hieß es Nun. Und in diesem Nun schwamm, wir kennen ihn bereits, der Schöpfergott, Atum. Der schwamm da einfach so drin herum.
Warum nicht?
Und das Ganze, also dieses Urwasser und Atum, der da drin rumschwamm, das war bereits existent, bevor überhaupt irgendwas geschöpft wurde. Und mit geschöpft meine ich, wie ist das Verb von geschöpft?
Bevor was entstanden ist, wolltest du sagen?
Richtig, das wollte ich sagen.
Okay.
So, nach langer, nicht näher bestimmter Zeit, erhob sich dann der Schöpfergott, nachdem er, wie er selber sagt, eine Stelle gefunden hatte, auf der ich stehen konnte.
Heliopolis.
Richtig, Heliopolis. Und Heliopolis ist quasi der Urhügel aus dem Nun. Aus dem Nun. Auf der Urhügel, der sich im Nun befand, in diesem Urwasser.
Ah, okay.
Atum berichtet weiter, und ich zitiere ihn hier. Ich verschaffte mir Erregung mit der Faust, kopulierte mit meiner Hand und spie den Samen aus meinem Mund. Ich spuckte aus Schuh und ich spie aus Tefnut. Das sind die zwei nächsten Namen, die wir uns merken müssen. Schuh und Teflut.
Schuh, das kann ich mir ausgesprochen gut merken, denn so heißt meine Schwester, also so heißt meine Schwester nicht, aber so wird sie genannt in unserer Familie. Eigentlich heißt sie Anja. Ist also naheliegend, dass wir sie Schuh nennen. Und Teflut, so heißt jetzt überraschend niemand, den ich kenne, aber ich werde es trotzdem versuchen, mit diesem Namen auch zu merken.
Das ist sehr gut. Vielleicht noch als kurzer Hinweis. Schuh ist der Gott des Lebens, der Luft und des Lichts.
Mm.
Und Teflut ist die Göttin der Feuchtigkeit. Eine sehr präzise Zuweisung. Wir hinterfragen das nicht.
Ich sage dazu auch nichts.
Okay.
Ich hätte natürlich jetzt gedacht, dass Schuh eine Göttin ist und Teflut ein Gott. Warum? Aber gut. Ja, weil Schuh, meine Schwester, ist auch eine Frau. Naja, okay, ich hoffe, ich kann es mir trotzdem merken.
Besonders ist hier also wieder, dass Atum Vater und Mutter gleichzeitig war.
Also genau wie Gaia, ja. Die ja auch aus sich selbst sozusagen Uranus herausgebracht hat.
Genau. Aus Schuh und Teflut entstanden dann auf nicht näher erläuterte Weise zwei weitere Gottheiten. Ich finde es sehr witzig, dass es nicht erläutert wird. Wahrscheinlich ist es auch besser so. Aber es entstehen eben Geb, der Erdgott, und Nut, die Himmelsgöttin.
Aha.
Zwei weitere Namen, Geb und Nut. Kann man sich vielleicht merken, weil die Mutter heißt ja Teflut, dann heißt die Tochter nur Nut.
Ah.
Und Nut, und ja.
Wer ist wer von denen? Nochmal.
Also Geb ist der Erdgott und Nut ist die Himmelsgöttin.
Ah, lustig. Ist ja genau andersrum, als es in Griechenland ist. Mhm. Der Himmel ist ja hier weiblich und die Erde männlich, während in Griechenland genau andersrum. Ja. Interessant.
Interessant. Nut wurde nun von ihrem Vater über den liegenden Geb gelegt. Weil das passierte, vereinigten sie sich dann auch irgendwie. Und daraus entstanden dann Erde und Himmelsgewölbe und ganz viele Sterne.
Das ist Sternis. Das gefällt mir.
Aber es entstanden nicht nur Erde und Himmelsgewölbe, sondern auch noch vier weitere Gottheiten.
Wow, jetzt wird's langsam crazy.
Und jetzt nenne ich dir die Namen und ich glaube, ein paar wirst du bestimmt kennen.
Okay.
Erster Gott, Osiris.
Kenne ich!
Dann Isis.
Jawollo.
Seth.
Okay, habe ich schon mal gehört.
Und Nephthys.
Ja, ja.
Genau. Damit ist diese Götterneuenheit von Heliopolis komplett.
Okay, wow.
Traust du es dir zu, nochmal alle neuen Gottheiten aufzunennen?
Atum.
Mhm.
Ist the boss.
Oh yes.
Dann bringt er aus sich selbst Schuh und Teflut hervor.
Oh ja. Sehr gut.
Schuh ist die Göttin von, der Gott ist ein Mann.
Ja.
Ist der Gott von drei Sachen mit H. Himmel, nee, Luft, Liebe, wovon ist
Leben, Luft und Licht.
Leben, Luft und Licht. Und Teflut ist die Göttin der Feuchtigkeit.
Sehr gut.
Dann haben die wiederum zwei Kinder, Geb und Nut.
Ja.
Die Himmelsgöttin und der Erdgott. Mhm. Und Geb und Nut kriegen vier Kinder. Osiris,
nee,
Isis.
Nicht. Ach doch.
Osiris, Isis, Nephthys und vierten krieg ich nicht hin.
Seht.
Oh, dammit.
Ja.
Okay.
Aber es war sehr gut. Vielleicht sind unsere ZuhörerInnen ja auch so weit, dass sie die neuen Götter und Göttinnen hätten aufzählen können.
Vielleicht.
Also die Götterneuenheit war nun komplett, wie bereits gesagt. Und dann konnte die Schöpfung auch ihren weiteren Verlauf nehmen. Besonders ist, dass die Entstehung der Menschen nur ganz kurz erwähnt wird. Und zwar beschreibt Atum in seinem Bericht, also auf dieser Schriftrolle kann man das lesen, Folgendes. Als ich weinte, da entstanden die Menschen als die Tränen, die aus meinen Augen herauskamen. Das ist alles, was da zur Entstehung der Menschen geschrieben ist.
Sweet.
Sehr.
Also aus seinen Tränen sind die Menschen entstanden.
Mhm.
Nicht schlecht. Gefällt mir.
Atum kreierte also alles, was existierte.
Krasser Typ.
Krasser Typ. So, die Neunheit, hatten wir ja schon, besteht und lebt so vor sich hin und dann geht's ab.
Okay, jetzt bin ich so gespannt, wie es jetzt abgeht.
Mhm. Atum, der ja alles kreiert hat und für alles zuständig war, kontrollierte auch die Ordnung und das Chaos. Das hat er dann an Osiris und an Seth weitergegeben.
Okay.
Osiris war der erste König auf der Welt und der Herrscher der Unterwelt.
Mhm.
Und Seth, der lebte einfach in der Wüste und war sehr neidisch auf Osiris und versuchte die ganze Zeit, Osiris' Macht an sich zu reißen.
Was konnte denn Seth? Von was war der Gott?
Der wird mit Stürmen und Unwetter in Verbindung gebracht.
Okay.
Passt ja auch dazu, dass er in der Wüste lebt und sehr aggro ist.
Ja, das stimmt allerdings.
Dementsprechend verkörpert Osiris die Ordnung und Seth verkörpert dann das Chaos.
Okay, ja, okay.
Außerdem heiratete jeder der beiden eine seiner Schwestern. Osiris?
Ich weiß es, darf ich sagen?
Ja.
Isis. Oh Gott, hoffentlich stimmt das jetzt.
Ja, stimmt.
Okay.
Osiris heiratete Isis, das ist die Göttin der Geburt, der Magie, aber auch teils Totengöttin. Und Seth heiratet seine Schwester Nephthys. Das ist die Göttin, auch die Geburts- und Totengöttin.
Okay.
Besonders ist hier aber, dass die beiden nicht so zufrieden waren mit ihren Frauen. Seth
wow.
beispielsweise wollte auch was von seiner Schwester Isis, die ja bereits mit Osiris verheiratet war. Und Osiris hatte außerdem schon ein Kind mit Nephthys, nämlich Anubis.
Wow, das finde ich abgefahren, aber gut.
Oder?
Ja.
Es gab aber noch weitere Gottheiten, die gehörten dann nicht zu dieser Neunheit, aber waren eben existent. Ein wichtiger Gott, der jetzt häufiger genannt wird, ist Horus.
Aha.
Ebenfalls ein Kind von Geb und Nut. Allerdings wird über den gar nicht so viel gesagt am Anfang.
Okay.
Der ist anscheinend anfangs nicht so wichtig. Ist auf jeden Fall auch ein Himmelsgott und wird eben häufig als Falke dargestellt.
Ah, den kenne ich dann. Den mag ich.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kennst du den oder hast ihn bereits gesehen. Und nach einer Weile, nachdem Atum eben so die Welt erschaffen hatte und die Götter da so vor sich hin lebten, da wurden seine Kinder und Kindeskinder sehr unzufrieden und starteten eine Revolte.
Okay.
Da Atum aber schon sehr alt war und nicht fähig war, diesen Kampf gegen seine rebellischen Nachkommen zu führen, ernannte er Horus als sein Champion. Und der kämpfte tatsächlich gegen alle Götter. Die haben sich in unterschiedlichste Tiere verwandelt. Die kämpften als Vögel oder als Fische oder als Krokodile.
Geil. Was für ein geil. Wie geil. Einfach.
Oder es muss ein epischer Kampf gewesen sein.
Hat er gegen alle gleichzeitig oder alle hintereinander gekämpft?
Ich glaube so das, was gerade kam. Der hat es auf jeden Fall mit allen Göttern aufgenommen und hat auch gegen alle gewonnen.
Ja, das hört sich gut an. Scheint ja. eine gute Wahl für den Champion gewesen zu sein.
Genau. So, das war der erste große Kampf. Aber darauf folgte ein kleinerer, ein zweiter Kampf, in dem Horus gegen Seth kämpfte. Und bei diesem Kampf riss Seth dem Horus sein linkes Auge, also den Mond, aus. Und Horus riss Seth die Genitalien ab.
Eieiei.
Ja. Und Horus war dann so in Rage, dass er eben nicht nur gegen Seth kämpfte, sondern auch gegen viele, viele Götter, die Atum eigentlich sehr loyal gegenüber gewesen sind. Und denen schlug er dann die Köpfe ab. Und das wurde, also es artete dann so krass aus, es wurde alles viel zu viel und das Universum drohte auch zusammenzubrechen. Aber dann kam der gute Osiris, der dazwischen trat. Der ließ sich vom erniedrigten Seth auf dem Rücken tragen, brachte ihm dann aber tatsächlich seine Genitalien zurück. Und Horus bekam dann sein Auge, den Mond, wieder. Und dieses Horus-Auge das kennst du bestimmt auch, wenn du das siehst. Das ist ein Symbol von Stärke, Schutz und Ganzheit. Und das lassen sich zum Beispiel viele Leute tätowieren.
Ach.
Das kennst du bestimmt, wenn du es siehst.
Das poste ich dann auch mal bei Insta, wenn ich das irgendwo finde, damit das auch unsere ZuhörerInnen sehen können.
Ja, sehr gerne.
Cool.
Nach diesem Kampf gegen Seth, nach diesem zweiten Kampf, war Horus allerdings sehr schwach. So schwach, dass er Osiris gerade noch so das Auge zurückgeben konnte, was er ja gerade erst zurückerhalten hatte. Und dann starb er.
Okay, wow.
Aber dadurch, dass Osiris dieses Auge des Horus besaß, konnte er die gesamte Ordnung wiederherstellen und das Universum retten und auch den ganzen enthaupteten Göttern ihre Köpfe wiedergeben.
Na gut.
Atum rief nach diesem Kampf alle Götter zu sich und war auch sehr verärgert und verschluckte sie dann, weil er keinen Bock mehr hatte.
Klar, warum nicht? Guter Move.
Ja, und in seinem Magen kam...
Boah, ich wünschte, ich könnte alles aufessen, was mir auf die Nerven geht. Mega geil.
So gut.
Ja.
In seinem Magen kam es dann aber erneut zum Kampf und alle Götter starben. Aber dieser Tod der gesamten Gottheit ließ sie nicht komplett aussterben, sondern sie kamen wieder zurück. Sie machten weiter wie bisher.
Geil.
Super strange. Und das Wichtigste und Beste ist, dass Horus als Kind von Osiris und Isis wiedergeboren wurde.
Okay. Okay. Das ist weird, aber jeder, geil, wie er möchte.
Er ist zurück.
Ja, und das ist alles, was zählt.
Das ist alles, was zählt. Aber nicht nur die Götter rebellierten, sondern auch die Menschen waren teilweise nicht so zufrieden. Und daraufhin schickte Atum eine andere Gottheit los, nicht mehr Horus, sondern die Göttin Hathor.
Hathor, okay. Genau. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben je gehört. Was macht so in ihrem Life?
Die ist so eine, so eine Muttergottheit, aber auch Totengöttin, Göttin der Liebe, des Friedens, des Tanzes, der Musik, alles,
okay,
Mögliche.
Die
passt.
Ja.
Ja, passt aber nicht zu dem, was jetzt gleich erzählt wird. Denn Hathor kann ihre Form ändern, sage ich mal, ihre Erscheinung. Hathor ist eigentlich eine Frau mit Kuhgeweih, kann sich aber auch in eine Löwin verwandeln. Und Atum schickte sie eben als, oder in ihrer Form als Löwin auf die Erde. Da wird sie nicht mehr Hathor genannt, sondern Sachmet. Und als Sachmet sollte sie ein Zeichen setzen, um die ganzen undankbaren Menschen zu bestrafen und deren Anzahl so ein bisschen zu minimieren. Aber als Sachmet dann Blut geleckt hat, und zwar wirklich Blut geleckt hat, also sie hat da die paar Menschen umgebracht und war dann so angetan und so angefixt von diesem Blut, dass sie halt immer mehr und immer mehr Menschen tötete und überhaupt nicht mehr aufhören konnte. Und das artete dann richtig aus. Daraufhin wurde entschieden, dass man dem Bier, was damals getrunken wurde, und zwar war das ein ganz alltägliches Getränk. Man hat Bier getrunken und Brot gegessen. Und ich finde, das ist
genau mein Lifestyle.
Gericht. Genau, und diesem Bier, was da einmal getrunken wurde, dem wurde roter Ocker beigemischt. Und dann sollte das eben so aussehen wie Blut. Und dieses Blut wurde dann nachts in 7000 Flaschen gefüllt und über das ganze Land gegossen, sodass Sachmet, die dann morgens aufwachte, das komplette Blut sah und alles auftrank und so betrunken wurde, dass sie 3 Tage lang durchschlief. Und als sie dann erwachte, war ihr Blutdurst gestillt und die übrig gebliebenen Menschen wurden verschont. Und seither gibt es ein Fest, das das Überleben der Menschheit feiert und bei dem die Menschen dann Bier gemixt mit Granatapfelsaft trinken. Und das, finde ich, ist ein schönes Ende. Und damit endet dieser Schöpfungsmythos hier dann auch.
Hm.
mit einem Fest, wo man Bier trinkt und Granatapfelsaft.
Lieb es.
Beim Mix.
Ah, das mit dem Granatapfelsaft hat mir so einen richtig guten Westfalenwitz versaut. Ich wollte nämlich sagen, wie auf dem Schützenfest, aber na, da wischt man das nicht mit Granatapfelsaft. Das finde ich ein bisschen weird. Aber nee, danke für den Mythos, Sarah. Das hat mir gut gefallen. Es war spannend. Ich wusste vieles nicht. Ich wusste fast nichts. Ich wusste nichts, sind wir ehrlich.
Halt, stopp, du konntest alle neuen Gottheiten aufsagen.
Ja, nachdem du mir ganz kurz vorher gesagt hast.
Ja.
Okay.
Kannst du sie jetzt noch aufsagen?
Ja. Atum, Schuh, Tefnut, Geb, Nut und natürlich Osiris, Isis, Neftis und, warte, sag's mir nicht, Seth.
Richtig.
Und dann war noch der gute Horus am Start, Sachmet, oh.
Die vorher Hathor waren, ja.
Weißt du übrigens, was ich noch aus meinem Studium weiß? Nichts.
Sag es mir.
Ja, nichts. Ich weiß nichts so. Mehr.
Du sollst nicht lügen. Ich habe nämlich noch einen Fun Fact. Vielleicht weißt du es.
Okay, ja bitte.
Fun Fact. Kennst du den großen Obelisken auf dem Petersplatz in Rom?
Also ja, ich kenne den Obelisken auf dem Petersplatz in Rom. Ich muss aber sagen, ich habe mir den noch nie so richtig genau angeguckt, weil ich bin nicht so gerne auf dem Petersplatz in Rom. Das ist nicht der beste Platz in Rom für mich persönlich.
Ja, auf jeden Fall steht er da in der Form eines Obelisken, was so ein Obelisk manchmal an sich hat. Und weißt
dass
du, wo der
Fun
herkommt?
Ich nehme an, er kommt aus Heliopolis, weil da hat gerade unser Mythos gespielt, aber ich wusste es tatsächlich nicht.
Richtig.
Nice.
Ich dachte, das streue ich hier nochmal so ein bisschen ein, damit die Leute auch was lernen.
Wann ist er denn nach Rom gekommen? Weil man kann jetzt vielleicht den Leuten erzählen, die keine klassischen Archäologen sind, dass es sehr viele ägyptische Obelisken in Rom gibt. Ich würde sagen, 8 bis 12 ist jetzt von mir geschätzt.
Ja, nicht nur in Rom, sondern auch in London zum Beispiel. Ich glaube,
das stimmt.
In Paris. Bestimmt auch in Paris. Alle Leute haben sich was mitgenommen und Caligula hat den Obelisken aus Heliopolis nach Rom gebracht.
Der Gute.
Fun Fact, Ende.
Ding, ding. Danke, Sari, für diesen Fun Fact. Und nun kommen wir zum heiß diskutierten Thema der letzten Woche. Diese Woche werde ich es nicht so heiß diskutieren. Und jetzt kannst du gerne, oder nee, ich möchte an dieser Stelle einfach Prince Charming, das Wiedersehen, einfach ganz schnell abhaken.
Ja,
das lohnt sich nicht. Nee, ich wollte es eigentlich morgen nochmal mit Schwami gucken. Ich werde der vorschlagen, dass ich der einfach die beiden Facts sage.
Absolut. Es sind, wie du sagst, zwei Sachen, die wichtig sind. Zum einen die Frage, sind Iri und Lou noch ein Paar?
Ehrlich gesagt.
Und zum anderen.
Sorry.
Ja?
Nee, bitte nach dir.
Und zum anderen die Frage, warum wurde in der Vorschau so heimlich tourisch gemunkelt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, und das wird auch aufgelöst und das ist auch noch wichtig, finde ich.
Ich finde es eigentlich blöd. Also
ich finde es auch blöd, aber ich finde es wichtig hier zu nennen, weil das ist wirklich das, was wo man denkt, okay, das sind die zwei Sachen, die man mitnimmt aus der Show.
Ich bin komplett, ja doch, aber das ist halt das Traurige, dass das die zwei Sachen sind, die man mitnimmt aus der Show.
Ja,
ich bin komplett enttäuscht. Die Princess und Lou sind nicht mehr zusammen. Und angeblich, also so wie sich das jetzt in der Sendung angehört hat, ich weiß jetzt nicht wie genau, wie schlimm, wie was, aber dann haben offensichtlich noch nach der Sendung, nachdem aber quasi Irina und Lou schon getrennt haben, Elsa und Lou rumgeknutscht und das finde ich, oh ey, nee, also das ist vielleicht, die sind ja noch jung, sollen sie machen, was sie wollen, aber mich hat das jetzt
Ja.
Und ich möchte jetzt nicht mehr über Princess Charming sprechen.
Ja.
Okay.
Das ist eine traurige Wiedersehensshow gewesen.
Ja, das hat mir echt nicht gefallen.
Wahrscheinlich für alle Beteiligten auch.
Ja. Die sahen auch alle so schlecht gelaunt aus und so. Mhm. Und irgendwie hatte man vorher ein besseres Gefühl. Und jetzt gehe ich mit einem nicht so guten Gefühl raus. Aber gut.
Ja.
So, viel wichtiger ist jetzt für mich heute an dieser Stelle, Sari. Hast du endlich deine Meinung zu Bachelorette geändert?
Ein bisschen schon. Ich hatte heute nochmal ein intensives Gespräch auf der Arbeit mit einer Kollegin, die mir nochmal vor Augen geführt hat, dass die eine ziemlich gute Schauspielerin ist, beziehungsweise ihre Gefühle so...
Sorry.
Dass sie entweder gut schauspielern kann oder ja, so schnell zwischen ihren Gefühlen hin und her switcht oder so eine Maske trägt.
Meinst du jetzt, weil sie ihren Freund kurz vorm Bachelor, kurz bevor sie Bachelorette wurde, verlassen hat? Das hast du ja schon letztes Mal gesagt, dass sich das so irritiert. Das ist mir halt so egal. Das Einzige, was ich denke, ist, hey, wenn du doch schon bei einem Bachelor warst und dann mit einem Ex-Bachelor-Kandidaten zusammen bist, dann geh doch zu Bachelor in Paradise und werd nicht die nächste Bachelorette.
Stimmt, oh mein Gott.
Ja. Ja, wann die sich von ihrem Freund wie getrennt hat, das ist mir komplett Schnuppe. Es geht mir darum, dass sie so unsouverän ist.
Nee, ich wollte das nur mal sagen, dass ich das halt ultra so unsympathisch finde, dass die da von einer Beziehung direkt zur Bachelorette gewandert ist.
Ja, ist ein bisschen merkwürdig, das stimmt. Das stimmt wirklich.
Ich kacke. Was hattest du mich gefragt? Ach so, ja. Ich werde nicht so ganz schlau aus ihr. Ich glaube, ich bewege mich in die Richtung, dass ich sie auch nicht mehr so sympathisch finde.
Yes.
Aber im Moment geht's noch. Ich fand's halt krass oder ich fand's halt gut, dass sie diesen Ring zurückgegeben hat, was das einzige Richtige war, was man in der Situation.
Ja, aber auf die Art und Weise?
Das war nicht in Ordnung. Das hätte sie anders machen können und ihn dann direkt weg. Oder nach Hause schicken, fand ich auch nicht in Ordnung.
Also, dass sie ihn nach Hause geschickt hat, okay, aber das hätte sie doch in der Nacht der Rose machen können. Wobei, ehrlicherweise, ja, das will ich da gar nicht zum Vorwurf machen, weil das hat garantiert RTL ja gesagt, dass sie das machen soll, um mal irgendwie Abwechslung da reinzubringen oder so, keine Ahnung.
Das hätte die einen Tag nah danach machen können. Dann hätte die so eine Nacht drüber geschlafen und realisiert, dass das eine scheiß Aktion war, dass sie diesen Ring überhaupt angenommen hat.
Das war ja auch bescheuert mit diesem Ring. Wie kann man den Ring seiner Großmutter mit zur Bachelorette nehmen? Absolut. Und dann sagen, hier, ich habe dir den Ring meiner Großmutter mitgebracht, weil du sowas Besonderes für mich bist, aber ich habe den Ring ja schon eingepackt, als ich noch gar nicht wusste, wer die Bachelorette sein würde.
Puh. Ja, und ich dachte halt, das wäre ein Kandidat fürs Finale oder fürs Viertelfinale.
Ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ob ich den nicht eigentlich nett finde, nur ein bisschen zu intens. Und der war das tatsächlich ein bisschen intens. Ich verstehe auch, dass sie den rausgeschmissen hat. Ich finde auch die Argumentation, warum sie den rausgeschmissen hat, total nachvollziehbar. Aber
wie es gelaufen
allein schon zu sagen, können wir gleich mal reden und dann das aber rauszuzögern, weil ich noch auf meinen viel zu hohen Schuhen 300.000 Kilometer zum Auto rennen muss, um einen Ring zu holen, den ich auch direkt hätte mitnehmen können. Weil ein Ring ist jetzt nicht gerade ein Rucksack. Das fand ich total bescheuert. Und auch immer noch, diese Unsouveränität kommt immer noch durch, ist jetzt mal aufgefallen, in jedem einzelnen Gespräch, das sie mit irgendeinem von den Typen hatte, sagt jeder von den Typen zu der, das machst du gut.
Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Oh, das ist schrecklich. Aber ich werde darauf achten. Danke für deine Bewertung meiner Person. Das aber immer nur danke. Ja. Das ist so krass. Ja. Eine Frau würde das niemals zu einem Mann sagen. Hat schon mal irgendeine Frau zum Bachelor gesagt, das machst du gut?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Übrigens hat der Pons heute erzählt, dass der Julian bei seiner Schwester in der Grundschule war.
Bei Steffi? Bei Steffi von Ponshausen? Wie der Pons ja mit Nachnamen heißt.
Steffi von Ponshausen, richtig.
Ach.
Ja, oder? Lustiger Funfact für...
das finde ich aber interessant. Pons, bitte melde dich bei mir und erzähl mir alles, was Steffi über diesen Julian erzählt hat.
Mhm.
Weil ich habe schon ein gewisses vorgefertigtes Bild von seinem Charakter.
Oh,
und
ja.
Möchte wissen, ob ich damit in die Nähe der Realität komme. Und an dieser Stelle auch mal Shoutout, schöne Grüße an Pons von Ponshausen.
Der nur die erste Folge gehört hat, habe ich heute gehört.
Dann wird er diese Grüße wohl niemals erfahren.
Richtig. Shoutout zurückgenommen.
Wir packen es ein heute, oder?
Oha, ja, ist ja auch schon, wir sind ja schon weit gekommen.
Wir sind weit gekommen, es ist fortgeschrittene Uhrzeit. Darf ich jetzt sagen, was die nächste Folge mache? Nordische Mythologie.
Ja,
das wird unser letzter Schöpfungsmythos für eine Weile, denn dann ist das Thema zunächst mal fürs Erste ausgeschöpft.
Wow.
Ich freue mich schon die ganze Zeit auf diesen richtig geilen Westfalen-Witz. Shoutout an dieser Stelle an Caro. Ich würde auch einen Shoutout an Jojo machen, aber die kommt aus dem Sauerland.
Schön.
Ja, okay, dann sage ich an dieser Stelle Sari, vielen Dank für deinen Mythos. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Schlaft gut.
Bis Nachti. Dann.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.